komme aus dem warmen Kronach, ne? Ja, 2 Grad vielleicht mehr oder weniger. Sag mal zu deiner Nachbarin, zu deinem Nachbarn, du bist die Krönung der Schöpfung. Weil es könnte sein, dass du es vergessen hast. Ne, kennt ihr das, falls du da mal hingefallen bist? Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Also, das ist Gottes Plan für uns. Du bist die Krönung der Schöpfung. Fantastisch. So, es ist immer wieder interessant für mich selber auch, wie Predigten so zustande kommen, was so die Auslöser sind, also die Predigt von heute. Wir waren jetzt über die Sommerferien ziemlich viel an unserem Campingplatz, an dem Baggersee. Und da haben wir uns so eine kleine Terrasse eingerichtet, wo wir dann immer frühstücken. Da ist dann die Morgensonne, also traumhaftes Wasser vor dir. Und dann macht man auch Kaffee und Brötchen, hole ich dann immer. Und wir haben einen Hund, also wie wir auf den Hund gekommen sind, das wäre jetzt eine eigene Geschichte, die will ich euch einmal ersparen. Und dieser Hund, der will natürlich auch dabei sein. Also haben wir den Hund damit hin. Meine Frau hat ihn da unten an dem kleinen Tisch festgebunden. Und wir sind gerade dabei, Kaffee zu trinken. Und dann hat sich das Unheil in Form der Katze des Nachbarn ereignet. Ich sag's mal vorsichtig, er wollte sich also ernsthaft mit dieser Katze beschäftigen und hat dabei natürlich durch die Leine also alles umgerissen. Es lag alles am Boden. Und Nachmittag noch sagt meine Frau zu mir, an deinem Bein, an deiner Wade hast du dich schwer verletzt. Es war Marmelade gewesen noch von früh. Und ich bin jetzt so der Mensch, also ich tue dann so Sachen dann immer ein wenig später verarbeiten. Ne? Und wie ich das so überlege, denke ich, naja, was lerne ich jetzt aus dieser Geschichte? Also der Hund hat sich von der Katze verführen lassen und das hat ins Chaos geführt. Und da dachte ich, na, das ist doch eine Predigt, oder? Also Verführung führt ins Chaos. Und jetzt will ich heute mal über dieses Thema Verführung sprechen, weil mir ist dann auch gleich sofort spontan ein Bibelvers eingefallen, Matthäus 24. Und da heißt es, und Jesus trat hinaus, ging vor den Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Also das Ende der Welt, würden wir sagen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Dachte ich mir da, das ist ja interessant. Die stehen also da jetzt vor diesem Tempel, der ziemlich weit vorangeschritten ist. 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden. Herodes der Große hat ihn begonnen. Und wir wissen, es gab den ersten Tempel, den hat Salomo gebaut. Dann kam der zweite Tempel von Zerubabel, der war kleiner. Und dann kommt der Herodes der Große an die Macht. Und das war wirklich ein Verführer. War nicht einmal ein reiner Jude, war Idumäer, also Halbjude. Und der wollte sich das Volk auf seine Seite bringen. Und dann hat er sich überlegt, was mache ich? Na, das Beste und Einfachste ist, ich baue den Tempel richtig gut aus. Weil der Tempel ist für die Juden, ja, kann man sagen, das Synonym für ihre Beziehung zu Gott und zu untereinander. Das ist ihr Statussymbol. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es anders ausdrücken kann. Und dann können wir natürlich auch verstehen, wie die Juden heute leiden, weil auf diesem Tempelberg was ganz anderes steht und nicht das, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Dieser Herodes, das war also gigantisch, hat er gemacht. 144.000 Quadratmeter große Fläche ist dieser Tempelberg. Das sind ungefähr 380 auf 380 Meter. Zweistöckig hat er gebaut. Ein Tempel mit allem, was du dir vorstellen kannst. Allein 10.000 Menschen hat einen Platz in dem Vorhof. Bloß, dass du mal ein bisschen so eine kleine Übersicht hat. So, und jetzt, wo alle begeistert sind, also, boah, wer hat so einen Tempel? Jetzt kommen sie und Jesus sagt so mehr oder weniger, Leute, davon bleibt nichts übrig. Der wird zerstört, das ist nicht ein Stein auf dem anderen. Also ich glaube, wir können uns vorstellen, dass das bei den Jüngern ganz schön gesessen hat. Das Wichtigste, was sie kennen, das wichtigste Bauwerk, so ihre Identität, die soll jetzt zerstört werden. Und dann kommen sie natürlich sofort mit Fragen, wie soll denn das passieren und wann ist denn das, Jesus? Und da habe ich gedacht, ja, soweit sind wir eigentlich heute auch. Diese Zerstörung der Welt, der Untergang der Welt, wenn du bloß jetzt mal in das betrachtest, was die letzten 2-3 Jahre passiert ist, ob das Corona ist, ob das der Krieg jetzt da in der Ukraine ist, jetzt rollt eine gigantische Pleitewelle auf uns zu. Mir wird es schlecht, wenn ich bloß sehe, was in letzter Zeit bei uns an Neuaufträgen gekommen ist. Könnten wir die Liste weiterführen? Denkt an die AfD, denkt an die politischen Dinge, wo bei uns in unserem Land sind. Also du könntest immer zu, oh, wie wird es? Und Hilfe und oh. Ich tue jetzt einmal ganz vorsichtig spekulieren. Da ist keiner von uns wahrscheinlich frei. Und wahrscheinlich jedem von uns geht es fast den ganzen Tag ähnlich. Du hörst ja 1000 Nachrichten und so wie das mit der Zerstörung vom Tempel ist, so denkst du dir, was bleibt denn irgendwann von mir übrig oder von Deutschland? Und dann, Geschwister, und dann kommt Jesus, mein Deutschlehrer, der hätte gesagt, das war Themaverfehlung. Die fragen ihn, wie wird es passieren und wann wird es geschehen und was sind die Zeichen? Und dann sagt er, seht zu, dass euch niemand verführt. Also wenn ich so einen Aufsatz geschrieben hätte, hätte mein Deutschlehrer ein glattes 6 gegeben. Weil er sagt, das Thema völlig verfehlt. Und ich glaube, so geht es uns vielleicht auch. Und so ging es auch den Jüngern. Auf diese brennende Frage, Jesus, wann ist es denn soweit? Wie wird denn das sein? Wer marschiert denn da ein? Sagt Jesus, seht zu, dass euch niemand verführt. Es ist praktisch ein Schock. Und das möchte ich dir als erstes heute mal mitgeben. Viel wichtiger als alle Spekulationen. Die Älteren von uns können sich vielleicht noch erinnern, was wir in den 90er Jahren für Diskussionen gehabt haben über den Antichristen. Viele waren überzeugt, der Gorbatschow ist es. Wisst ihr noch? Der Gorbatschow, der hat da oben so irgendwie so einen Hautausschlag oder was gehabt. Das Zeichen an der Stirn, haben sie damals gesagt. Also was da alles für Spekulationen in den 90er Jahren und Anfang der 2000er, wer dieser Antichrist ist. Was haben wir uns da für Gedanken gemacht? Wie viele Bücher sind da drüber geschrieben worden? Und Jesus sagt ganz einfach, seht zu, dass euch niemand verführe. Mal so einen kleinen Einschub. Bloß, dass wir mal sehen, dass die ganzen Spekulationen, die wir haben, eigentlich zu nichts führen. Also die Jünger haben sich jetzt da Gedanken gemacht, weil sie sich sagten, das kann doch gar nicht sein. Es ist 46 Jahre an so einem riesen Bauwerk gebaut worden und dann soll das so eingerissen werden, dass kein Stein auf dem anderen ist. Weil der Hintergrund war ja, die Römer waren die Besatzungsmacht und die Römer waren normalerweise sehr tolerant, was andere Kulturen und Religionen betroffen hat. Die Römer haben sich eigentlich jetzt an der Geschichte mit Tempel und so weiter gar nicht irgendwie großmächtig aufgeregt. Der hat ihn halt gebaut, aus Ende. Also sie waren eigentlich so, dass sie diesen Tempel niemals angetastet hätten. Und das war ja auch bei den Jüngern so im Hintergrund. Wie soll denn das passieren? Die Geschichtsschreibung erzählt uns im Jahr 70 nach Christus, als praktisch über Titus, da die römische Besatzungsmacht nach Jerusalem reingekommen ist, hat ein Soldat, vielleicht aus Übermut, wie auch immer, eine brennende Fackel Richtung Tempel geworfen und dabei ist diese Fackel durch ein offenes Fenster in den Tempel reingeflogen und ausgerechnet in den Raum, wo die ganzen Öle und Wachse und Harze gelagert waren, also alles, was die praktisch für den Gottesdienst, für das Brennen gebraucht haben. Und dann hat das Brennen angefangen mit gigantischen Temperaturen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und durch diese gigantischen Temperaturen ist alles, was an Gold gewesen ist in dem Tempel, hat es schmelzen angefangen. Da war ja, das Dach war ja verkleidet, die Wände waren ja verkleidet. Also dieses Gold hatte schmelzen angefangen und ist dann durch die Ritzen vom Mauerwerk runtergelaufen. Und die Soldaten haben das gesehen, dass plötzlich in den Fugen vom Mauerwerk Gold ist. Und dann ist eine Goldgräberstimmung ausgebrochen. Die haben mit allem, was die gehabt haben, Geschwister, Pickel, Schaufeln, Brechstangen, egal wie, Schwerter vielleicht, haben mit allen Mitteln versucht, jeden Stein da runter zu schmeißen, um an dieses Gold ranzukommen, was normalerweise in ihrer Kultur gar nicht verankert wäre. Und so ist dieses Wort von Jesus in Erfüllung gegangen. Kein Stein blieb auf dem anderen. Also, warum, Leute, sollen wir uns Spekulationen machen? Es kommt ja sowieso ganz anders. Vielleicht sind wir Europäer auch auf einem ganz hohen Ross. Vielleicht spielt die Endzeit, hat die mit uns ja gar nichts mehr zu tun. Ich kann mich erinnern, von einem Bruder Hartmann in den Ende der 80er Jahre hat er mal einen Vortrag gehalten über das Buch Daniel. Und der hat damals gesagt, das Rad der Geschichte dreht sich zurück in den 80er Jahren. Der Mittelpunkt wird wieder zurückgehen auf den Orient, auf dieses Gebiet da unten. Ja, jetzt gucken wir mal Dubai, gucken wir die arabische Welt. Wie viele deutsche Rentner mittlerweile da runterziehen. Wie viele Menschen, wie viele Firmen ihre Sitze da unten verlegen. Könnte alles sein, aber lasst die Spekulation, Geschwister. Sie bringt uns zu nichts. Sondern das, was Jesus uns sagt, seht zu, dass euch niemand verführt. Spekulier auch nicht drüber, ob der Verführer Trump ist oder Putin oder die Grünen oder wie heißt die Taylor Swift, da diese Sängerin, hilft uns alles nicht weiter. Wir müssen mal zurück, wir müssen mal dorthin zum Ursprungszustand, zum Optimalzustand, was Gott für uns Menschen vorgesehen hat. Matthäus 22, Vers 34. Einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihn, interessant, ne? Versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und das erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und dann noch Psalm 1, Vers 1. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Diese beiden Bibelstellen sagen uns, Gott will im Mittelpunkt stehen. Nein, Gott muss im Mittelpunkt stehen. Und das ist für mich völlig klar. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der den Menschen gemacht hat, also der Konstrukteur, der Erfinder, der alles weiß, der muss im Mittelpunkt stehen. Gott möchte unsere nach Möglichkeit gesamte Aufmerksamkeit, Geschwister. Ich weiß, das geht nicht. Den ganzen Tag hast du, wer weiß, was alles um dich herum. Aber mal ehrlich, wie viel Aufmerksamkeit geben wir denn Gott? Der über sein Gesetz nachdenkt, Tag und Nacht. Der uns sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben, wie uns selbst. Uiui. Uiui. Denkst du an deinen Nachbarn, denkst du an deinen Arbeitskollegen, denkst an den im Verein, an den Schiedsrichter vielleicht heute Nachmittag, der das Spiel verpfeift. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer sich für Gott entscheidet, Geschwister, entscheidet sich gleichzeitig gegen alles, was sich gegen Gott stellt. Sei mal ehrlich, was guckst du dir an? Was gucke ich mir an? Es gibt heute fast keinen Film mehr, wo nicht Geschlechtsverkehr gezeigt wird, wo es nicht Beziehungen gibt, die außerhalb der Ehe von Mann und Frau sind, wo es nicht Gewalt gibt bis zum letzten Detail, wo du in Großaufnahmen und in Superzeitlupe siehst, wie die Kugel da in den Menschen eindringt und das Blut spritzt. Ich will das gar nicht weiterführen. Es ist an sich unmöglich, Geschwister, heute sich noch einen Film anzugucken, wo nicht so viele Dinge geschehen, die komplett gegen das Wort Gottes gerichtet sind. Es geht darum, wem gehört unsere Aufmerksamkeit? Ihr kennt alle den Begriff Wischkessler, ne? Handy. Wie hat das unsere Gesellschaft und uns verändert? Ich habe eine Biografie, einen Film über den Mark Zuckerberg, den Gründer von Facebook, mir angeguckt. War sehr interessant. Als die dieses Facebook entwickelt haben, war die oberste Prämisse, das, was wir hier schaffen, muss die Zeit des Menschen so viel wie möglich einnehmen. Die Menschen müssen sich so viel wie möglich damit beschäftigen. Ja, ist gelungen, oder? Ist gelungen. Wenn ich auf die Bibelstellen gucke, muss ich sagen, so hat Gott das nicht gewollt. Es ist doch interessant, wie der Feind immer wieder versucht, unsere Aufmerksamkeit abzulenken. Wie der Feind immer wieder versucht, das Gute, was Gott gegeben hat, in uns zu zerstören. Die Tage war ein toller Artikel über die Babyboomer, gehöre ich auch dazu. 1955 bis 65 geboren. Und da schreibt er, 1964 war das Rekordjahr der Geburten. Da hatten wir in Deutschland über 1,2 Millionen Geburten. Stellt euch das mal vor. 1,2 Millionen Geburten. Das, wenn wir heute hätten, unsere ganzen Probleme wären gelöst. Ich sage euch, wenn du einen Wirtschaftsfaktor suchst, der die Wirtschaft ankoppelt, dann sind es Kinder. Wenn Kinder in die Welt gesetzt werden, dann brauchst du einen Kinderwagen, du brauchst eine Wickelkommode, du brauchst später einen Buggy, dann brauchst du irgendwann ein Auto für das Kind, dann brauchst du das und jenes, du brauchst Schulen, du brauchst Kindergärten, du brauchst Universitäten. Gibt ihm recht? Nur höre ich das von keinem Politiker. Ja, weil Kinder sind ja teuer. Und die machen Ärger. Und sie sind stressig. Ja, ja, alles klar. Ja. Aber warum kommt kein Mensch auf diese Idee? Interessanterweise, das Babyboomerjahr war 1964. Ein Jahr später kam die Antibabypille in den Markt. Und die Geburtenzahlen sind um die Hälfte eingebrochen. Merken wir was, Geschwister? Merken wir, wie es da einen Feind gibt, der alles, was Gott Gutes in uns hineingelegt hat, zerstören will? Der Feind will unsere Aufmerksamkeit. Microsofts Idee war einen eigenen PC. Der Apple-Gründer Steve Jobs, der hat dann das iPhone erfunden. Revolutionierend, aber ganz ehrlich, hätten wir es gebraucht? Also ich habe meine Frau noch ohne Handy kennengelernt. Ehrlich. Wir haben es nicht den ganzen Tag schreiben müssen. Ich habe ihr einmal in der Woche, sie war in der Schule in Bamberg, einmal in der Woche habe ich ihr einen Brief geschrieben. Rotes Papier, roter Briefumschlag. Die ganze Schule hat gewusst, die Silvia, spätere Schlicht, kriegt einen Brief von ihrem Geliebten. Das wissen die Leute heute noch, die, wenn ihre Freundinnen, wenn sie manchmal trifft, dann erzählen die das immer noch. Das wissen sie von damals noch. Ich weiß, Geschwister, wir sind, und da zähle ich mich dazu, wir sind davon infiltriert. Aber wir müssen uns auch überlegen, wirklich, wem schenken wir unsere Zeit? Was bringt uns das? Wie viel Zeit verbringen wir mit Bibellesen? Eine gute Predigt mal hören. Mal drüber nachdenken, was Gott gemacht hat. Ich war vorhin total begeistert, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe meinem Gott gedankt, wie schön er unseren Frankenwald gemacht hat. Wenn du da unten der Nebel und dann gehst du durch den Nebel hoch und dann kommst du in die goldene Stadt Sängerwald. Ihr habt zu wenig Selbstvertrauen. Ihr wohnt im Paradies, Geschwister. Wenn einer aus KC, ne? Kansas City, sagt der Werner immer, ne? Kronach, wenn er gar nicht heraufkommt, der denkt, das ist die goldene Stadt. Ich möchte uns ermahnen, aber auch ermutigen heute Morgen, überprüf mal, wem du deine Aufmerksamkeit schenkst. Und was wirklich davon notwendig ist, dass man dem Aufmerksamkeit gibt. Und wie Gott darüber denkt. Letztendlich, Geschwister, soll diese Verführung dazu dienen, dass da jemand angebetet wird. Und guck dir mal unsere Gesellschaft an. Guck dir mal, ob das Konzerte oder Fußballspiele sind. Wir haben einen Menschenkult, wie es den noch nie auf dieser Welt gegeben hat. Wie Menschen verehrt werden, wie Menschen, ja, die Füße geküsst werden, die sind die Größten. Da wird vom Fußballgott gesprochen und frag mich nicht alles. Es geht um Anbetung. Und die Bibel sagt uns klipp und klar, da wird mal einer kommen und den wird die ganze Welt anbeten, bis auf die, die im Buch des Lebens drinstehen. Verführung, Geschwister, soll dazu führen, dass deine Aufmerksamkeit von dem Wahren, von Gott, von Jesus abgelenkt wird. Und letztendlich soll sie dazu führen, dass du jemand anbetest. Dass du jemand praktisch zu deinem Gott macht. Dass es einen Star in deinem Leben gibt. Aber wisst ihr, dass über diese Taylor Swift mittlerweile sogar Predigten gehalten werden? Die Swifties, die alle so sozial eingestellt sind und toll. Ich habe mir bloß eins gedacht. Wer hat denn diese Frau zur ersten Musikmilliardärin der Welt gemacht? Na, ihre Anbieter. Wenn du für ein Konzert ab 160 Euro aufwärts bezahlen sollst und dann so ein T-Shirt und das kostet dir alles Wahnsinnsgeld. Jesus hat es nie gemacht, Geschwister. Das war Jesus so nicht bloß fremd, sondern das war ihm so zuwider. Und das Großartige ist, die Apostel, davon erzählt uns die Apostelgeschichte auch. Ihr kennt die Sache, wo dieser Hauptmann Cornelius nach Joppe zu Petrus geschickt hat. Und wo sie den Petrus abgeholt haben und dann sind sie auf die Knie gefallen, weil sie gedacht haben, das ist ja Gott. Und der hat seine Kleider zerrissen aus Entsetzen. Und er hat gesagt, was denkt ihr euch denn? Von Paulus wird es berichtet, glaube ich, in Lystra, wo sie gedacht haben, der ist der Zeus und der Barnabas, das ist der andere Gott. Da haben sie Stiere angefangen zu opfern. Und der ist unter die Menschen gesprungen und hat gesagt, seid denn ihr verrückt? Was tut ihr hier? Geschwister, wir leben in einer Zeit, wo die Leute süchtig danach sind, Menschen anzubeten. Hüten wir uns davor. Natürlich ist es schön, wenn jemand das, was du magst, gut findet. Natürlich freue ich mich, wenn du mir nachher vielleicht auf die Schulter klopfen tust, möglichst auf die rechte, weil links habe ich immer noch die Gürtelrose. Ja, natürlich. Aber guck dir mal dieses ganze Showbusiness an. Es geht um Klicks, es geht um Likes, es geht um Anbetung. Es geht letztendlich um Anbetung. Und beobachte mal, wenn so ein Star nicht mehr in der Anbetungsspirale ganz oben steht, weißt du, was die dann machen? Die Frauen ziehen sich in der Regel aus. Plötzlich kursieren Nacktbilder von diesem Star. Männer machen es vielleicht was nicht anders. Was der Mensch alles unternimmt, um angebetet zu werden. Die Strategie des Teufels ist darauf angelegt, auf Anbetung. Im Paradies ist diese Frucht total clever gemacht. Schaut attraktiv aus. Da brennt ein Lichtler. Ah, oh, ist das schön. Klasse. Und sie macht klug. Sie macht klug. Ich sage immer, wenn ich die Pille gegen Dummheit endlich auf den Markt bringe, dann habe ich es geschafft. Damit kriegst du fast jeden. Ein bisschen ins Ohr flüstern. Ja, du bist doch kein Dummer. Du gehörst doch nicht zu den Dummen, oder? Ja, und so wird es oft gehandhabt mit den Christen. Ey, du gehörst doch jetzt nicht zu den Dummen. Du bist doch nicht einer von da. Also, hallo. Den Papst haben sie jetzt in Belgien auseinandergenommen, weil er an einer Universität über die Rolle der Frau gesprochen hat. Eigentlich eine schöne Art und Weise, ich habe es auch mal gelesen. Was denken der Heimchen am Herd und verweigert der Frau die Karriere und dieses und jenes. Meine Frau und ich sind jetzt 47 Jahre verheiratet und seit 37 Jahren sind wir zu Hause bei den Kindern. Wir haben uns damals darüber geeinigt. Wir sind beide davon überzeugt, dass es gut funktioniert. Und wisst ihr, was das Schöne dabei ist? Meine Frau kann sich auch um andere kümmern. Meine Schwiegertochter, die ist Oberschwester in einem Klinikum. Die haben drei kleine Kinder. Die, wenn die Omas nicht hätten, die wären verratzt. Ehrlich, wo hat die Karriere der Frau denn hingeführt? Ganz ehrlich. Da höre ich nie irgendwo einen Kommentar. Eigentlich hat sie nur zur Überlastung geführt. Die Familien sind fix und fertig. Der Mann und die Frau sehen sich teilweise gar nicht mehr. Die Kinder nerven bis zum Gehen nicht mehr. Das ist dann Selbstbestimmung. Da gibt es diesen Flüsterer, der immer sagt, das Wort Gottes kommt, das ist doch alles völlig überaltet, das kannst du doch vergessen. Wir werden manipuliert, Geschwister. Wir werden richtig krass manipuliert. Ich habe neulich im Jesus.de einen kleinen Artikel gelesen. Da ist der Sohn eines Hamas-Führers vor einigen Jahren zum Glauben an Jesus gekommen. Irgendwie ist es einem Christen gelungen, da in diesem Palästinensergebiet diesen jungen Mann zu erreichen und von Jesus zu erzählen. Und der hat sich bekehrt. Kannst du dir vorstellen, was das heißt dann für einen Moslem? Er lebt jetzt in den USA, hat ein Buch geschrieben und er sagt, die Hamas-Anführer, das sind allesamt Psychopathen. Er hat es am eigenen Leib erlebt, er war der Sohn von so einem Anführer. Die Protestler gegen Israels angeblichen Genozid in Palästina lassen sich zu nützlichen Idioten der Hamas machen, das sagt dieser Mann. Verführung bis zum Letzten. Und wenn du das siehst momentan, was da für eine Stimmung aufgebaut wird, gegen Israel, gegen alle, die in irgendeiner Form diesem Land vielleicht mit dienen wollen, das unterstützen wollen. Es ist Wahnsinn. Es ist alles nur Vorbereitung auf diesen einen, der da kommen wird, Geschwister. Und der wird so clever sein. Und wenn wir da nicht gegründet sind, ihr kennt dieses Beispiel, ich habe es euch, glaube ich, auch ein paar Mal gesagt, wo steht, ihr müsst Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut sein. Allermeisten Sachen steht in der Bibel, steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, wenn ihr nicht von meinem Fleisch esst und von meinem Blut trinkt, habt ihr keinen Teil an mir. Und wer dieses gesagt hat, ihr müsst Fleisch von meinem Fleisch und Blut von meinem Blut sein, das war Adolf Hitler. Haarscharf daneben. Haarscharf daneben. Das, was Jesus predigt, Geschwister, ist nicht attraktiv. Demut, Sanftmut und Geduld lese ich in keinem Manager-Magazin. Ich höre von keiner Uni, die sowas lehrt oder ausbildet. Bescheidenheit und Genügsamkeit. Eigentlich sind wir Deutschen jetzt an einem Punkt, wo man von der politischen Seite den Leuten mal sagen müsste, Leute, die guten Jahre, die fetten Jahre sind vorbei. Wir müssen uns mal darauf einstellen, dass es jetzt ein bisschen anders wird. Dass das nichts mehr wird mit der Fahrt mit der AIDA. Ja? Dass das nichts mehr wird mit der Reise zum Mond, hast du gespart. Ja. Nächstenliebe, Feindesliebe, wo unser Campingplatz ist. Da hat irgendjemand, das habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, irgendjemand hat an so einem Gaspfosten einen Bibelspruch aufgehängt. Steht als alles Erstes, liebet eure Feinde. Jedes Mal, wenn ich dran vorbeigefahren bin, hat irgendjemand den runtergerissen. Und auf meinem Rückweg habe ich den wieder hingemacht. Das ging jetzt fast 2 Jahre. Und jetzt hat derjenige oder diejenige den endgültig zerfetzt und scheinbar auch mitgenommen. Jetzt ist er weg. Jetzt bin ich natürlich gefordert, was Adäquates zu machen und es an diesem Pfosten so zu befestigen, dass derjenige oder diejenige die Krise kriegt. Gönne ich ihm. Warum? Weil ich schadenfroh bin? Nee. Was ist denn, wenn der Mensch vor Jesus steht und Jesus sagt, na, was war denn mit dem Gaspfosten da unten bei Ebensfeld? Was stand denn da drauf? Hast doch gelesen, wir sind da vorbeigefahren. Wir sind nicht nachtragend, Geschwister. Aber wir müssen aufpassen, dass diese Verführung nicht greift, auch nicht bei unseren Mitmenschen. Christen sollen anders sein. Uns haben sie mal gelehrt, nur lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Und ich sehe das mit so großer Sorge, dass die Christen mit Zeitversetzung alles übernehmen, was die Welt vorgibt. Es muss andersrum sein. Die Christen müssen die Standards setzen. Die Christen müssen heute Firmen gründen, müssen Kindergärten bauen und Schulen bauen. Seht zu, dass euch niemand verführe. Gott lässt zu, dass wir verführt werden. Boah, hat sogar der Heilige Geist, sagt in der Schrift, der Heilige Geist hat Jesus sogar in die Wüste geführt, damit er vom Teufel verführt wird. Musst du mal überlegen. Vielleicht bist du momentan auch in der Wüste. Vielleicht fühlst du dich auch so. Gut, wirst jetzt keine 40 Tage gefastet haben. Und dann kommt der Versucher. Gott hat das in seinem Programm implementiert. Warum? Weil er uns alle Freiheit gibt. Der Schriftsteller C.S. Lewis hat mal geschrieben, die Hölle ist das größte Monument menschlicher Freiheit. Die Hölle wird mal zeigen, wie Gott den Menschen alle Freiheit gegeben hat. Da drin sind alles Menschen, die sich bewusst gegen Gott entschieden haben. Da blutet mir das Herz, Geschwister. Und auch mir, wenn es ginge, müsste das ein richtig leerer Palast sein. Wer diese Serie Lost Places kennt, ja, wo irgendwann mal ein Leben drin gewesen ist, dann zerfällt das alles. So müsste eigentlich die Hölle ausschauen. Aber leider, die Realität sagt uns was anderes. Ich komme zum Schluss. Es gibt nur eine wirksame Versicherung. Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werden gerettet. Glaube an den Herrn Jesus und du und dein Haus werden gerettet. Ist das nicht klasse? Wenn du, wie ich, irgendwo einen Antrag stellen musst, wenn die Bekehrung, Geschwister, ein Akt deutscher Bürokratie wäre, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Wir haben für unseren kleinen, den David, haben wir einen Fischereischein beantragt bei der Stadt. Haben wir seinen Kinderausweis dabei gehabt. Ging alles ratzfatz. Wollten wir schon mitnehmen? Nee, sie haben eine Vorschrift. Da müssen wir am nächsten Tag extra noch vorbei und müssen das dann abholen. Ich habe gedacht, ich raste aus. Sind wir froh, Geschwister, dass Bekehrung nichts mit deutscher Bürokratie zu tun hat. Glaube an den Herrn Jesus und du in dein Haus werden gerettet. Da genügt eine Sekunde im Leben und dein Nachbar ist in der goldenen Stadt. Frage dich die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben. Wo komme ich her? Wo gehe ich mal hin? Wenn das geklärt ist, alles andere spielt keine Rolle. Wo komme ich her? Wo gehe ich mal hin? Das sind die wichtigsten Fragen in unserem Leben. Wenn die geklärt sind, Geschwister, ist alles gut. Und wenn du Dinge beurteilen willst, was in dieser Welt geschieht, guck, wo Jesus drin ist. Es ist ernüchternd, selbst bei unseren Parteien mit dem C von dran, wo Jesus noch drin ist, beziehungsweise nicht drin ist. Wenn du etwas beurteilen willst in dieser Richtung, guck, wo Jesus drin ist, Geschwister. Und strecke dich aus nach dem Heiligen Geist. Wenn wir etwas brauchen in der letzten Zeit, ist es der Heilige Geist. Und es ist diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Ich kann mich noch erinnern, schöne alte Geschichte, damals im Sängerwald, vor 30 Jahren, kam einer und er sagt, er ist Jesus. Und er hatte einen Ausweis, da stand Jesus drauf. Vielleicht kann sich der eine oder andere von euch noch an die Geschichte erinnern. Also der ganze Sängerwald war total aufgelöst. Wie gibt's denn das? Jeder hat gewusst, das ist nicht Jesus, aber der hat den Ausweis gezeigt. Da steht Jesus drin. Und die Kleine vom Arnold, wie heißt die? Luisa? Linda. Die Linda hatte an dem Morgen die Gabe der Geisterunterscheidung. Die hat gesagt, ein Mensch bleibt ein Mensch. Punkt. Alles war geklärt. Toll, oder? Steckt euch aus, Geschwister. Gemeinde ist anders. Und wir haben ein Potenzial im Heiligen Geist, das niemand hat. Das kann niemand anzapfen, es sei denn, er hat Jesus sein Leben gegeben. Und dann kommen wir durch diese Zeit durch und dann wird jeder Verführer an uns abprallen wie das berühmte Wasser an der Gans. Seid gesegnet. Amen.